Klein, aber hart.
Herzlich willkommen beim Kreuzfahrt-Podcast. Herzlich willkommen
oh mein Gott.
Bei uns auf der Viking Sky. Das ist ja das Kreuzfahrtschiff, das in dieser Woche in schwere See geraten ist. Also die hatten ja alles irgendwie Motorschaden, manövrierunfähig, planlos, orientierungslos. Also lauter Adjektive, von denen wir beiden auch nicht allzu weit entfernt sind.
Na, richtig, ja. Und der Unterschied ist, wir können schlecht Anker werfen. Und manch einer würde uns gerne zur Abwrackung irgendwo ins Dock ziehen, aber nein.
Definitiv. Und das sind nicht wenige, weil dramatische Bilder, wie diese Senioren da mit diesem Hubschrauber evakuiert werden mussten, ja, an der vertikalen Seilwinde. Und wie hat das der Michael Klein in unserer Sendung so schön gesagt? Hätten sich die Rentnerlines auch nicht träumen lassen, wie kurz der Weg von der Windel zur Winde ist.
Nein. Gab es Beschwerden?
Natürlich hast du das gesagt. Und natürlich gab es Beschwerden. Und natürlich wieder viele Seniorinnen und Senioren, die außer sich sind, die entsetzt sind. Und
natürlich.
Du weißt, auch das ist unsere Zielgruppe. Also bitte doch ein bisschen Kontenance und ein bisschen vorsichtig in deiner Wortwahl.
Man kann sich doch nicht noch nur noch über sich selbst lustig machen, über unsere Naivität der Jugend, dass wir noch unsere Pubertätspickel haben. Das reicht ja auch für die ganzen Gags nicht mehr aus. Man muss doch auch mal über andere Altersgruppen Gags machen dürfen.
Du meinst, uns sieht man das noch nach?
Ja, sicherlich, natürlich. Jemand mit Zahnspange sieht immer lustig aus.
Es ist immer noch der süße Vogel Jugend, der auf uns kackt. Mhm. Und deswegen können wir nichts dafür.
Nein.
Also zumindest du. Nee. Ja, ich habe ja, mein Gott, neue Woche. Ja, neue Woche, neues Glück. Ich habe ja eigentlich gerade nichts zu lachen. Und wir wollen ja hier nicht nur die großen politischen Themen wälzen, sondern auch mal in unsere Seelen blicken. Und
ach du meine Güte, was ist los?
Ich bin auf dem Weg zu einer mittelschweren Depression, was wiederum mit der Art und Weise meiner Ernährung zusammenhängt.
Ja, ihr seid ja fleischlos seit Wochen, stimmt. Und bis Ostern ist ja noch ein bisschen hin. Setzt das wirklich jetzt also am Bauch nicht zu, aber geistig doch?
Ja, also wirklich das Team hier, wir sind jetzt in der vierten Woche, meine ich, oder?
Mhm. Ja, schon.
Ich glaube ja, oder? Wie lange? Ja, ist jetzt also gut. 3 Wochen, glaube die vierte Woche fängt jetzt an. Also wirklich fleischlose Ernährung. Also das ist ja auch alles gar nicht so einfach, das auseinanderzuklamüsern. Das ist ja eine Wissenschaft. Wenn man sich damit mal beschäftigt, ich habe mir das hier mal ausgedruckt, weil also wir sind jetzt vegetarisch unterwegs, oder? Vegetarisch heißt aber eigentlich auch genau genommen kein totes Tier. Also auch keinen toten Fisch, aber das machen wir ja. Also Fisch ist ja erlaubt.
Dann bist du nicht Vegetarier, dann bist du ja Pesketarier. Das haben wir letzte Woche ja schon auseinanderklamüsert.
Pesketarier verzichten auf Fleisch, verzehren jedoch Fisch oder Meeresfrüchte. Aha.
Meeresfrüchte ist aber auch so ein schönes Wort. Also Meeresfrüchte wären ja eigentlich vom Wort Frucht her eine Alge, eine schöne Seerose, wären noch Meeresfrüchte, eigentlich würde man denken. Aber nein, damit sind ja Muscheln und so weiter. Und Muscheln sind doch auch also mehr als nur eine Pflanze.
Naja, und sie leben ja auch.
Richtig, sind doch Pflanzen leben auch.
Aber pass auf, hier geht's schon los. Wenn du dir die Definition jetzt Pesketarier mal anschaust, die werden den Vegetariern im weitesten Sinne zugeordnet. Aber, Achtung, jetzt wieder der Kampf der Verbände. Vegetarierverbände grenzen sich davon in der Regel ab, und zwar kritisch, und zählen Pesketarier also nicht zu den Vegetariern.
Ja, das ist nicht die reine Lehre wahrscheinlich, ne?
Ja, dann gibt's ja noch zu den Pesketariern gibt's ja noch die Flexitarier.
Das sind die nur an Sonntagen wieder Fleisch essen, oder was?
Oh, der Michael Klein ist
ja
so gut.
Ja, wirklich, ist das so?
Ist so gut, ja, warte mal. Flexitarier bezeichnen sich als Teilzeit-Vegetarier oder Wochenend-Vegetarier, genau. Der Ausdruck Flexitarismus ist ein Portmanteau-Wort. Was ist denn ein Portmanteau-Wort?
Ich hätte ein Portemonnaie-Wort, aber das ist Geldbörse.
Das ist ein Portemonnaie-Wort, was man einfach mal rauszaubert, wenn man beeindrucken will. Hey, bist du auch Flexitarier?
Ich verzichte auf Fleisch in der Zeit von 13.30 Uhr bis 12 Uhr am nächsten Tag, bin ich dann schon Flexitarier?
Na, warte, Anfang des 21. Jahrhunderts stand der Ausdruck noch für die Bezeichnung einer vegetarischen Ernährungsweise, welche den gelegentlichen Konsum von Fleisch einschloss. Inzwischen ist der Flexitarismus ein breiter zu interpretierendes Konzept. Du siehst, man hört mir quasi die Fleischlosigkeit auch schon an. Zentral ist eine bewusste Reduktion des Fleischkonsums, ohne jedoch grundsätzlich auf den Konsum von Fleisch zu verzichten. Also mit anderen Worten, einfach ein bisschen bewusster leben, nicht jeden Tag Fleisch essen und wie sagen das die Ernährungsexperten immer so schön, der gute alte Sonntagsbraten, den es früher gab, dahin müssen wir zurück, dass man sagt, sonntags gibt's Fleisch und ansonsten gibt's eben nur
Tofu.
Ja, aber jetzt, wie ist es denn? Welche Ausfallerscheinungen merken wir denn? Also was ist es denn? Riecht es komisch oder musst du häufiger oder weniger zur Toilette oder hast du dauernd Hunger oder hast du im Kühlschrank alle Abteile schon leer gegessen? Was passiert jetzt bei dir genau?
Eine Depression.
Ja, wie Depression?
Ich habe mich belesen. Fleischlose Ernährung ist nämlich wohl folgerichtig eine Ernährung mit zu wenig B12, also Vitamin B12.
Aha. Demnach
kommt es dann also zum Vitamin B12-Mangel. Aha. Und das wiederum heißt, dass das wohl zu Depressionen führen kann, haben die rausgefunden.
Aha,
ja?
Okay.
Das hast du eben beim Vegetarismus und beim Vegan. Was ist denn jetzt Veganismus?
Vegan ist ja nochmal ganz schwierig, also das ist noch anders.
Veganer sind die irgendwie nichts essen, was Schatten wirft oder wie ist
so
es?
So ungefähr. Ich glaube, nichts, was nicht freiwillig vom Baum gefallen ist oder sowas war das. Oh, doch,
frag mich doch. Ich hab's
ja.
Doch,
hast
ich
du hab, auch
ich,
da?
Ich bin doch vorbereitet heute. Entschuldigung, muss mal kurz
auf. Gibt's denn nicht irgendwie so schöne Anstecker dann für euch? Also dass du so einen Button tragen kannst auf dem Hemd, ich bin Vegetarier oder sowas?
Ich muss öfter aufstoßen. Das ist auch so.
Das ist Metabolismus. Siehst du, und das, was du aufstößt, das pupst du nicht raus. Aber trotzdem sind es ja Gase. Und deswegen frage ich mich ja, ob das so gesamt.
Ob das so gut ist für die Umwelt.
Gesamtglobal, du tust es ja auch für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel. Ob das dann wirklich sich wieder so rechnet. Also wenn die Kuh weniger pupst, aber dafür du wieder mehr.
Ich muss wirklich mehr pupsen. Ist das so? Also darf man das jetzt hier so verraten im Podcast? Na gut, wir sind ja unter uns. Ist wirklich auch eine Folge. Also mehr, also alles, was ich so die Lautäußerungen halt, ja, die wenig kontrollierbaren Lautäußerungen, die nehmen zu.
Wie machst du das denn in der Radiosendung? Das ist ja dann ein bisschen unangenehm, wenn es mittendrin einfach mal piep macht. Schaltet sich bei euch dann der Verkehrsfunk ein oder was passiert bei diesem Geräusch?
Ein sehr schöner Teaser, einfach mal einschalten. Ja, einfach mal reinhören, Herr Klein, kann ich auch dir empfehlen. Du bist ja eigentlich Teil dieser Sendung und es ist sehr traurig, dass du nicht weißt, wie wir es machen. Das ist jetzt mal ein schönes Teaser. Hört mal rein in unsere Pup-Sendung, es ist sehr, sehr spannend. So, Veganismus.
Ja, bitte.
Vermeidet tierische Produkte nicht nur in der Nahrung, sondern in allen Lebensbereichen.
Ach so.
Guck mal, zum Beispiel auch Kleidung aus Leder,
ja,
aus Pelz, Seide oder Wolle. Was, jetzt hier noch keine Wollpullover an?
Ja, Baumwolle ist doch auch von diesen Spinnen da Schlecken gesponnen oder was?
Und die lehnen auch tierische Organtransplantate ab.
Baumwolle ist eine Pflanze, ne?
Die lehnen sogar auch die Haustierhaltung ab.
Ach, das auch noch?
Ja, und auch die Verwendung als Reit- und Lasttier. Das ist ja irre. Also wahrscheinlich auch nur eine Unterart des Veganismus, aber das ist ja verrückt, Haustierhaltung. Also, die sollen doch den Hund nicht essen.
Aber selbst die Haltung des Hundes, mein Gott, der ist gezüchtet, der kann draußen nicht mehr so frei überleben.
Ja.
Das finden die auch nicht gut.
Das ist ja verrückt. Also das sind schon die ganz extremen Veganismus. Das heißt, bei denen ist es auch so, die essen auch keine Eier zum Beispiel. Oder?
Das ist ja tierisch. Klar,
Achtung, Klugscheißer-Podcast. Den Vitamin B12-Mangel, den kannst du nämlich auffangen, indem du ganz viel Eier isst und ganz viel Käse.
Ja.
Was ich gerade versuche, um eben meiner schleichenden Depression vorzubeugen. Und das ist bei den Veganern wieder nicht der Fall, weil die das ja alles nicht haben. Also bei denen ist es wirklich ein Problem mit dem B12.
Aber wenn auf dem Käse dann was schimmelt, dann ist das doch auch schon wieder ein Organismus. Also da bist du schon wieder im vegetarischen.
Ja, musst du ein bisschen aufhören. So, warte mal, wir haben ja noch die Frutarier.
Ja.
Das ist ja interessant. Die Frutarier, die streben eine Ernährung mit ausschließlich pflanzlichen Produkten an, die nicht die Beschädigung der Pflanze selbst zur Folge haben. Also dazu gehören etwa Obst und Nüsse, aber eben vorsichtig beim Pflücken, weil in dem Moment, wo ich dann passiert einem ja manchmal beim Kirschenpflücken, ja, oder beim Apfel, dass man so ein Stück Ast mit abbricht, dann müsste man den Apfel schon wieder ablehnen.
Ja.
Also Obst, Nüsse.
Was ist mit Spargel?
Der Verzehr einer Karotte beispielsweise bringt die Vernichtung dieser einzelnen Pflanze mit.
Siehst du, wie beim Spargel. Also Spargel und Karotte geht schon nicht.
Nee, und ist folglich nicht mit der frutarischen Ernährungsweise vereinbar. Bei Äpfeln treten diese Bedenken nicht auf, da die Ernte und der Verzehr eines Apfels den Apfelbaum an sich nicht verletzt.
Mhm.
Aha, das sind die. Ah, das ist ja spannend. Okay, was essen die dann überhaupt? Also wenn jetzt so gar nichts.
Ja, was Apfel, Weintraube und Wein trinken, das geht, glaube ich. Aber darfst du dann auch zum Beispiel Getreide essen? Das Getreide wird doch dann auch abgemäht und vernichtet.
Ja, der Halm stirbt ja dann.
Ja, eben.
Das ist doch furchtbar. Das ist doch ganz schlimm.
Also ich weiß nicht. Das ist mir alles zu kompliziert. Vor allem, das ist so fast ja dann schon religiös. Also ich meine, dass man sagt, okay, das mit den Tieren ist schlimm, wir müssen was weniger Fleisch essen, wir müssen das reduzieren. Das verstehe ich ja alles. Das finde ich auch alles in Ordnung. Oder dass man aus moralischen Gründen sagt, ich esse gar keine Tiere. Aber wenn es denn jetzt daran geht, sich Gedanken zu machen, ob der Spargel gerne weitergelebt hätte oder nicht, dann finde ich, wird's schwierig.
Ich sag dir, das ist, wenn man das jetzt mal zusammenfassen möchte, ja, so können sie nämlich aussehen, die Folgen von 80 Jahren Frieden. Ja, dass die Leute so werden und sich über solche Dinge Gedanken machen.
So ist das. Ja. So ist das wirklich, dass die Menschen sich dann plötzlich damit beschäftigen. Früher waren sie froh, wenn sie irgendetwas zu essen hatten.
Ja.
So, und da hast du nicht den Spargel vorher gefragt, ob du ihn pflücken darfst oder stechen darfst oder nicht. Ja, da hast du ihn gegessen.
Wie ist das? Entschuldige, eine Frage beschäftigt mich aber trotzdem immer noch beim Vegetarier, beim klassischen Vegetarier. Wir haben ja jetzt herausgearbeitet, die also nichts essen von toten Tieren oder nichts, was mit toten Tieren zu tun haben.
Lebende Tiere wären noch schlimmer.
Ja, und lebende Tiere sowieso nicht. Wie ist denn das mit Eiern? Wie ist das mit einem Hühnerei? Also ich meine, du weißt ja nicht, ob das befruchtet ist oder unbefruchtet. Und wenn es befruchtet wäre, dann dann vernichte ich doch Leben, wenn ich das Hühnerei esse. Als Vegetarier. Und dann komme ich doch wahrscheinlich in die Vegetarierhölle.
Richtig, aber ansonsten, wenn es unbefruchtet ist, und das ist ja bei diesen Legebatterien der Fall, da ist kein Hahn in der Nähe, aber dann müsstest du doch auch aus moralischen Gründen also die Haltung dieser Hühner ablehnen, weil die ja auch nicht so wirklich Spaß in der Batterie haben.
Ja, stimmt.
Und dann isst du das Produkt und unterstützt damit die Haltung. Aber das ist wieder, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, weißt du, Weltreligion. Wir fragen uns, warum Sunniten, Schiiten, Protestanten, Katholiken alle miteinander jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang Kriege geführt haben. Und dann kommen die Leute mit sowas an.
Ich sag dir, eines Tages geht's den Fruktariern an den Kragen. Die Fruktarier gegen die Flexitaner.
Ja.
Und die Flexitarier gegen die Veganer. Und die ziehen dann alle zusammen gegen das Reich der Vegetarier.
Ohne Quatsch. Ja, das wäre möglich.
Das vegetarische Imperium schlägt zurück.
Wenn es dann hinterher nur noch um Abgrenzung geht. Also dann wird's schwierig. Wenn die Leute sagen, so, ich bin Vegetarier. Aber es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele, ich kenne viele Freundespaare, wo zum Beispiel sie ist Vegetarierin, er ist Fleischfresser. Kenne ich auch umgekehrt. Da ist er Vegetarier, Pesketarier und sie ist total glücklich, wenn sie ein Stück Fleisch in die Kiemen bekommt. Und das finde ich bewundernswert, wenn man das als Paar schafft, damit klarzukommen, den anderen zu akzeptieren, wie er ist, total toll.
Entschuldigung.
Jetzt schon wieder, mein Gott.
Es war schon wieder. Es ist irre. Also jedenfalls, ich befinde mich am Rande der Depression wegen. Ich vermute mal, dass es an der fleischlosen Ernährung liegt.
Ja, aber solche Sachen sind schwierig, weil solche Umstellungen. Also wenn du das jetzt zeitlebens machst, okay, dann wirst du dich irgendwann dran gewöhnen, dann haben sich die Kollegen auch dran gewöhnt. Aber dieses Intervallmäßige, das ist ja zum Beispiel auch wie beim Fasten in der Kirche oder im Ramadan zum Beispiel. Also ich kenne auch einige Moslems, die gehen auf dem Zahnfleisch, weil wenn du den ganzen Tag über nichts isst und dann nur abends essen darfst, der Körper verändert sich, das ist alles schwierig. Die leiden auch schon sehr darunter. Und ich frage mich immer, was für Götter sind das, die uns dieses Fasten abverlangen?
Ja. Oder das ist überhaupt Mist mit den Intervallen. Ich habe gestern ein Interview gesehen, Frauke Ludewig zu Gast in Malibu bei den Gottschalks. Vor 2 Jahren oder so.
Alles.
Ja, und Intervalle. Also irgendwie haben sie so Friede, Freude, Eierkuchen und Familie und meine Thea und alles toll, alles schick und mein Zuhause und mein Refugium und so weiter. Und wenn ich hier bin. Und dann hat sie so gezischt, die Thea.
Ja, wenn du mal hier bist, alle 3 Monate.
Oh.
Hat sie so gezischt, alle 3 Monate.
Ja, war das da also schon rauszuhören?
Auch hier haben wir wieder den Intervall, der einfach nicht gut sein kann. Das ist wie mit der fleischlosen Ernährung.
Ja, aber das Leben besteht aus Intervallen und aus Veränderungen. Ja. Also wenn alles immer nur durchgängig ist, dann geht's auch nicht. Und das ist so dieses Problem von uns alten weißen Männern, die wir alles erhalten wollen und auch auf dem Auto und dem Diesel bestehen und dem Tempo der freien Fahrt auf den Autobahnen und so weiter und so fort. Das ist, manche Sachen sind einfach liegen auf der Hand, dass sie nicht gut sind. Und vielleicht ist das in einem menschlichen Leben auch nicht angelegt, dass man als Showmaster 50 Jahre lang mit der gleichen zusammenlebt. Vielleicht will das die Natur einfach gar nicht.
Aber das ist doch traurig, oder?
Ja, natürlich ist es traurig.
Gottschalk, das ist so eine
alle Worte mit I fallen dir heute schwer, ne?
Instagram. Also ja, auch überall eine Institution. Thomas Gottschalk trennt sich nach, ja, wie du sagst, fast 50 Jahren von seiner Thea. Und die ganze Woche wurde spekuliert, wer die Nachfolge von Thomas Gottschalk antreten wird. Ja, wer übernimmt? Ist es der Lippert? Ist es der Lanz? Da gibt's aber bis jetzt noch kein Ergebnis, oder?
Nee, man kennt nur seine neue.
Ah ja, ja.
Und das ist eine Controllerin des Südwestrundfunks, wie ich gelesen habe. Ist auch ein bisschen jünger, glaube ich. Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, weil diese Thea war ja auch immer so ein bisschen so ein Paradiesvogel, klamottenmäßig und Make-up-mäßig. Die sah ja immer aus, als wäre sie gerade ja aus der Lagerfeld-Fashion-Show geflüchtet sozusagen. Und die neue scheint so ein bisschen etwas bodenständiger zu sein.
Mhm. Muss man ihm aber zugute halten, also er bedient jetzt nicht dieses Klischee, alter Mann mit blutjunger Studentin, weil die ist zwar jünger, aber ich glaube, sie ist ja Ende 50.
Ja, irgendwas so. um die 50
also,
um, ne?
Ja. Sie ist jetzt nicht die 30-Jährige wie bei George Clooney oder Richard Gere, wo man dann in zwei Wochen liest, Thomas Gottschalk wird zum, weiß gar nicht.
George Clooney, ist der mit der Amal nicht mehr zusammen?
Wird mal wieder Papa. Ja doch, aber der ist ja gerade Papa geworden. Ja, und der ist doch, ich glaube, der müsste ähnlich alt sein wie der Gottschalk.
Na, noch nicht ganz.
Ist er nicht so alt?
Nee.
Aber wer definitiv so alt ist, ist der Richard Gere. Mit 69 nochmal Papa geworden. Das sind doch so eigentlich die Stereotype dieser Leute.
Ja.
Diese Klischees, die sagen, okay, jetzt die 30-Jährige, die Mit-30erin und dann nochmal Heidewitzka.
Ja, ach, sagen wir so, der Gottschalk spannt wahrscheinlich dem Lothar Matthäus keiner aus.
Nee, das nicht. Hm. Ja, und er sieht auch ein bisschen traurig aus, wenn man jetzt so gesehen hat in den aktuellen Interviews, und das ist ja eigentlich auch so traurig und so bitter, ja, also so eine Trennung, man fühlt sich so ohnmächtig, wenn man sich da so einmal reinmanövriert hat in das ganze Thema, dann fühlt sich das an wie ein schwerer Verkehrsunfall und das spielt erstmal überhaupt keine Rolle, wer schuld ist oder wer nicht schuld ist. Das ist wirklich ein Drama. Und
ja, man überlegt auch, wie es dazu gekommen ist. Hätte man vorher noch bremsen können, hätte ich den Rückwärtsgang eingelegt, hätte ich die andere Straße fahren müssen oder wäre ich besser vielleicht mit dem Bus gefahren oder.
Ja, es ist wirklich schlimm.
Ja.
Bei mir waren es nur, oder bei uns waren es nur 16 Jahre und keine 42. Und trotzdem ist es so schlimm. Und wenn du dir dann noch versuchst vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn sich dann so diese ekelhaften Leute mit deinem Privatleben beschäftigen, die sich sonst eigentlich nur dafür interessieren, ob sich der Bauch von Heidi Klum wölbt oder nicht, dann ist das, glaube ich, noch doppelt schlimm.
Meinst du mit ekelhaften Leuten jetzt die viel pupsen oder welche?
Nee, naja, so, nein, diese ganzen...
Wir zum Beispiel beschäftigen uns doch gerade damit.
Ja, na eben nicht, wir distanzieren uns ja.
Wir distanzieren uns, indem wir darüber reden von den anderen.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob Heidi Klum schwanger ist oder nicht, keine Ahnung.
Ehrlich gesagt, nee, noch nicht. Ja. Aber bei Thomas Gottschalk muss ich auch sagen, es tut schon irgendwo leid. Und Otto hat doch wohl jetzt auch dazu geschrieben, der sich auch als Freund von Thomas Gottschalk bezeichnet, und sagte dann auch, ja Mensch, das wäre so der Leuchtturm gewesen. Da hat man immer gedacht, ach, die halten durch. Das ist
Otto,
ja auch ein
Otto. Wenn du alle Ehen von Otto zusammenzählst, kommst du nicht auf 42 Jahre.
Waren es so viele?
Was der Gottschalk hat. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, sie guckten alle in der Branche immer so ein bisschen neidisch. Das ist so wie Fuchsberger. Das waren so die alten großen Recken. Beim Fuchsberger, der war ja auch ewig mit seiner Frau zusammen. Heino mit Hannelore. Das ist auch so eine Beständigkeit. Also da kann man sich auch nie vorstellen, dass die irgendwann mal auseinander werden. Und das ist so ein bisschen das Bodenständige im Gegensatz zu diesen jungen Hüpfern, die da alle drei Wochen was Neues haben.
Ja, ja.
Wobei, ich muss jetzt eine Lanze brechen für Olli Pocher. Ich habe ja immer gedacht, der hat ja auch immer so junge, blonde Dinger gehabt und da war ja auch alle drei Wochen was Neues. Jetzt habe ich letztens ein Interview gesehen von Olli Pocher oder so einen Beitrag, wo er mit seiner aktuellen Freundin unterwegs ist und die ist toll. Die ist so richtig toll und schlagfertig. Die ist viel witziger als er. Und da siehst du so und denkst du, ach guck mal, wenn der die abbekommen hat, dann kann er selbst auch nicht so blöd sein. Und dann sitzt da auch noch Pietro Lombardi rum. Und wo du denkst, ja, Pietro Lombardi ist eigentlich so einer, über den Pocher sonst ja immer lästern würde. Aber die sind wohl gut miteinander befreundet. Und der Lombardi ist ja so ein netter Schluff irgendwie. Und da denke ich, also wenn der mit dem befreundet ist und wenn der noch so eine nette Freundin hat, dann kann der doch gar nicht so doof sein.
Aber vielleicht machen die uns doch alle was vor. Wir haben doch, glaube ich, im letzten Podcast über diese Mietfrauen gesprochen in Japan, was jetzt so voll im Trend liegt. Vielleicht gibt's auch hier in Deutschland jetzt inzwischen Mietfreundinnen. Ja. Also Leute wie Olli Pocher sich einfach mit solchen Menschen umgeben und sagen, guck mal hier, so blöd kann ich doch gar nicht sein, wenn ich solche Leute kenne.
Ich habe kurz drüber nachgedacht.
Ist es so,
ja, ohne Quatsch, ich habe kurz drüber nachgedacht, weil die ist so toll. Aber vielleicht ist es ja einfach anders. Vielleicht unterschätzen wir oder habe ich den immer verkannt. Vielleicht ist er ja ein netter Typ.
Mhm. Ja. Man weiß es nicht.
Man muss manchmal seine Urteil auch nochmal revidieren. Ja, aber jetzt sagen wir nochmal zurück mit den Rentnern da vor Norwegen an der Küste. Wie kann denn sowas sein, dass so ein Riesenpott da plötzlich, was hat der, 4 Motoren und 3 fallen aus und das Ding schaukelt da rum und nix geht mehr. Wie kann denn auch so ein Kreuzfahrtschiff da oben rumkurven, wo so ein Sturm ist und sowas? Ist das Urlaub oder ist das eine Adventure-Reise? Was macht so der deutsche Rentner am liebsten?
Ja, und lass sie doch da rumfahren. Das ist doch toll, dass da nun alle Motoren ausfallen. keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein riesengroßer Marketing-Gag. Weiß nicht, für die Seenotrettung oder...
Ja, wer zahlt denn die Rettung da?
Für Christian sonst. Ja. Oder für Norwegen als Touristenland. Oder für die Kreuzschifffahrt überhaupt. Vielleicht
war das auch alles einfach nur ein Landausflug.
Ja, oder dass sie jetzt, die machen doch, wie beim Radio auch, machen die doch ständig Umfragen und Befragungen und hast du nicht gesehen. Und vielleicht haben die irgendwo gesehen, aha, den Leuten wird die klassische Kreuzfahrt langsam zu langweilig.
Ja,
zu unspektakulär. Wir müssen jetzt einfach immer mal so einen kleinen Pep reinbringen. Und haben gesagt, haben die alle zusammengelegt jetzt, alle Kreuzfahrtgesellschaften, und haben gesagt, wir lassen jetzt einfach mal, wir tun so, als ob vor Norwegen so ein Schiff in schwere See gerät. Damit das endlich wieder spannend wird.
So Nervenkitzel mit reinbringen, ja?
Ja, richtig, genau.
Also nach der Theorie hat auch der Jogi Löw extra schlecht spielen lassen jetzt so eine Zeit lang.
Hallo, merkst du es noch? Wir haben 3-2 gewonnen gegen Holland.
Ich sag doch eine Zeit lang, damit man sich wieder mehr drum kümmert um die Nationalmannschaft.
Wir sind wieder Schland, jawohl, wir sind wieder im Kommen und
wir müssen sagen, also wir haben wirklich total erfolgreich gespielt gegen ein Land, das bei der letzten EM und der letzten WM, glaube ich, nicht dabei war, oder vertue ich mich da jetzt?
Jetzt redet doch das nicht wieder klein. Vor allen Dingen haben du und ich, wir haben komplett daneben gelegen, wir haben ja immer gesagt, wir haben postuliert, die Jungen werden immer älter, die Alten werden immer besser und jetzt...
Das unterstellst jetzt, du mir, habe ich nie gesagt.
Natürlich hast du das.
Nein.
Und jetzt zeigen es uns die Jungen, den Alten mal,
du wolltest den Löw ja schon absägen. Ich war der Meinung, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich habe das Gefühl, der hat Ahnung vom Fußball.
Haben wir auch daneben gelegen, weißt du noch? Wir haben,
du wolltest ihn absägen, ich nicht.
Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Wir haben gesagt, wer ist eher weg, Merkel oder Löw?
Ja, was habe ich gesagt?
Beide sind heute noch da. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben. Beide heute noch da.
Ich hätte getippt, also wenn er wahrscheinlich, weiß ich gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Kann man das irgendwo zurückspulen? Aber auf jeden Fall beim Löw, nee. Ich bin da vielleicht auch naiv, aber in dem Fall bin ich da wirklich, habe ich Beharrungskräfte, dass ich sage, ich glaube, so schlecht ist der nicht. Und da kommen ja mehrere Sachen zusammen, um so einen Trainer rauszuschmeißen. Der muss ja den Respekt in der Mannschaft haben. Das hat er offenbar. Also, dass die Jungs auch tatsächlich auf den hören. Dass der irgendwie einen Plan im Kopf hat und sagt, wir müssen an den und den Stellschrauben kritisch was tun, so und das, den Eindruck macht er ja, und ansonsten, warum soll man jetzt rausschmeißen, nur damit irgendwas Neues kommt?
Finde ich gar nicht. Ich finde, er hätte abtreten müssen, damals gleich nach der WM, nach der gewonnenen WM, also nicht nach der, die in die Hose gegangen ist, weißt du, so im Lichte des Ruhms, ja. Yogi der Große, man hätte ihm so einen Lorbeerkranz geflochten und er wäre unsterblich gewesen, man hätte ihm wahrscheinlich vor der DFB-Zentrale, wo ist die, in Frankfurt am Main?
Was hättest du da machen wollen, ihn ausstopfen und dahinstellen oder was?
Sie hätten ihm ein Denkmal gebaut, glaube ich.
Ja, aber ein Denkmal.
Und so finde ich jetzt schon, der war so nach und nach demontiert. Und das muss ja nichts heißen, dass wir jetzt die Niederlande mal, auch mit ein bisschen Glück, in der Nachspielzeit mit 3-2 bezwungen haben. Das ist noch nicht das Ende.
Aber was hast du davon, wenn du so ein Denkmal bist? Warum soll der nicht weiter arbeiten und versuchen, was zu tun? Du kannst doch nicht einfach, wenn du sagst, hey, ich habe in meinem Leben einmal irgendwas erreicht, dann dich zurückziehen. Davon kann ja erstens keiner leben. Und zweitens, was willst du dann danach machen?
Ja, da kann doch Funktionär werden, der Yogi. Ja. Und dort vielleicht mal frischen Wind. Da bringt er doch frischen Wind rein. Ja, Fußball. Merkst du dich auch gleich so. Fußball. Mal gucken, da ist erstmal Pause jetzt bis zum Sommer.
Ganz fokussiert, Pause.
Ja, Pause. Dann geht's weiter mit der EM-Quali. Was war noch so diese Woche?
Was war noch? Ja, Thomas Gottschalk, Kreuzfahrtschiff auf jeden Fall. Wetten, das kommt wieder, wo wir bei Thomas Gottschalk sind. Er soll noch mal Wetten, das hat man ihm zum Geburtstag geschenkt. Was ich bei Gott, sag mal, ist jetzt hier immer, kann das sein, dass du hast so eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung? Immer wenn ich mal zwei Sätze sage, machst du einen Rülpser dazwischen.
Das ist fleischlose Ernährung. Ich sag euch, ich bin ein Lebensbeispiel dafür, dass man wirklich sehr vorsichtig sein sollte mit solchen Experimenten.
Mhm.
Ich mach doch das nicht absichtlich.
Entschuldigung. Weißt du, früher gab's eine Räuspertaste, braucht man so eine Rülpstaste. Biolex zum Beispiel, der hatte früher
alles neue Technik hier.
Der hatte unter seinem Stuhl so eine Taste, weil der immer so nervös machte, hat er eine Taste extra an seinem Stuhl gehabt im Studio, dass der dann sich wegdrücken konnte, bevor er die nächste Frage stellte. Vielleicht musst du sowas auch haben.
Ist klar. Hier, worüber alle reden, Uploadfilter. Mensch, Urheberrechtsreform der EU. Was ist denn da los? Ja, also wir sind ja Aktivisten, also ich bin ja hier Aktivist. Filter braucht man nur für Kaffee. Ich habe mir auch so ein kleines Schild gemalt, Filter braucht man nur für Kaffee. Und Freiheit muss über dem Kommerz stehen. Deswegen lass das mit den Filtern. Und das ist ja so spannend, was da passiert. Tausende und Zehntausende Menschen gehen auf die Straße und unsere EU will das nicht wahrhaben. Realität realitätsfremd auf einem völlig anderen Planeten unterwegs und sagt, wir ziehen das durch. Ich glaube, also im Verlauf dieser Woche, morgen, heute ist Montag, wo wir das ja aufzeichnen, ich glaube, morgen wird dann tatsächlich das EU-Parlament über diese Urheberrechtsreform abstimmen.
Ja, aber ja. Das sind so ganz schwierige Geschichten. Ne? Also man kann, ich habe da auch noch gar keine so eine richtige Meinung zu. Es ist nur so, dass sie, glaube ich, so wie sie es durchziehen wollen, hat man das Gefühl, sie haben es nicht verstanden, was das Internet so eigentlich ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, den Zustand, den wir im Moment haben, wo jeder einfach irgendwo aus einem Musikvideo was rausschneidet, das hochlädt, einfach eine Musik nimmt und da was draus macht oder so, so kann es ja irgendwie auch nicht richtig funktionieren.
Ne? Ja, aber deswegen darf ich doch nicht die Freiheit des Internets einschränken.
Naja, aber deswegen du durftest, hattest Freiheit, ja früher auch die Freiheit des Kopierers.
Freiheit muss doch immer über dem Kommerz stehen.
Und ja, Moment, finde, aber der Kommerz ist doch, der YouTube verdient doch damit, wenn du da anfängst, jetzt plötzlich einfach was auf dem Fernsehen aufzunehmen und das hochzuladen.
Nein, es geht ja darum, dass die kleinen Urheber auch oder mitverdienen sollen. Das ist doch das Problem. Ich finde, man muss da andere Wege finden. Also man darf nicht die Freiheit des Internets einschränken, sondern muss die Rechte der Urheber erweitern. Das wäre doch der richtige Weg. Also wenn da irgendjemand, keine Ahnung, was hochlädt, muss der Urheber sagen, Moment, YouTube, du darfst es nicht. Oder aber ich krieg Kohle von dir, beziehungsweise verlange von dir, dass du das runternimmst von deiner Plattform.
Wenn ich das,
so muss es doch funktionieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja auch so sein.
Nee, es soll automatisch gefiltert
richtig,
werden. Das heißt, die großen Suchplattformen, die großen Anbieterplattformen werden automatische Filter installieren, die überhaupt nicht hundertprozentig funktionieren. Und die haben ja Experimente gemacht damit. Also die haben es wirklich an der Praxis schon versucht, mal zu erproben. Und da gehen bis zu 45% aller Inhalte flöten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach, weiß nicht, was ich... Das reicht schon, ja?
Ja.
Hast du es erkannt? Das reicht wahrscheinlich schon im Hintergrund einfach mal einen Song zu pfeifen oder irgendwo läuft das im Hintergrund und sofort könnte dieser unser Podcast, was wahrscheinlich keiner merken würde, aber er dürfte in dem Moment nicht online gehen, weil er würde gelöscht werden von irgendwelchen Plattformen, weil eben, hast du es erkannt? Im Hintergrund läuft. Einfach mal ganz kurz die Sentenz, das war Adel Tawil übrigens.
Ach, hast du ihn nicht?
Du hast Adel Tawil nicht erkannt?
Nee, ich weiß nicht, ich wäre kein guter Upload-Filter.
Meine Lieder. Das wäre natürlich auch eine, wie soll ich sagen, Ironie des Schicksals. Adel Tawil, wir sind ja jetzt nicht so die größten Freunde.
Ich finde ihn sympathisch, aber ist halt einfach ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit, ne?
Und jetzt stell dir mal vor, die schmeißen unseren Podcast raus. Wegen Adel Tawil.
Weil das jetzt sein krummes Pfeifen da erkannt worden
wäre. Aber das ist doch, ja, weil das
ja,
aber das kann doch nicht die Lösung sein, dass man eben deshalb die Inhalte reduziert.
Ja, aber das ist ja das Problem. Wie willst du es auch lösen, wenn jetzt zum Beispiel du jetzt den Adel Tawil genommen hättest, weil du den Podcast aufmelden möchtest und sagst, ach, lass mal so ein bisschen Musik drunter legen, dass das einfach ein bisschen harmonischer hier alles klingt. Dann legst du es drunter, dann hast du ja für deinen Podcast auch einen Nutzen. Zahlt er dem Adel Tawil dafür keine Euros. So, und dann hätte der ja jedes Recht dazu zu sagen, Moment mal, hier der André, der hat das benutzt, ich hätte da gern Kohle für. Und dann geht der an Soundcloud, YouTube.
Genau, dann geht er an YouTube ran und sagt, entweder ich krieg Kohle hierfür oder ihr stellt das ab.
So,
und dann stellen die das ab und fertig.
Und dann wird sich
der Adel Tawil schon überlegen, was in 2, 3, 4 Jahren ist, wenn dann niemand mehr irgendwas von ihm hochlädt, dann hat er Pech gehabt. Ein anderes Beispiel, ja, jetzt eine Bibliothek. Eine Bibliothek mit 1 Million Büchern drin, ja. Die kann doch nicht ernsthaft dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie Bücher verleiht, in denen John Grisham vielleicht von Stephen King abgeschrieben hat. Das kann doch nicht Sache der Bibliothek sein. Da muss ich doch Stephen King mit John Grisham auseinandersetzen. Im Zweifel dann, wenn Stephen King gemerkt hat, okay, der hat abgeschrieben, der John Grisham, muss Stephen King an die Bibliothek rantreten. Aber ich kann doch nicht von vornherein der Bibliothek auferlegen, zu checken, ob das alles sauber ist, was dort in dem Buch von John Grisham drinsteht. Das ist doch eine absurde Vorstellung. Das würde ja bedeuten, wenn es die EU schon vor 600 Jahren gegeben hätte, als der Buchdruck erfunden wurde und hätte sich die EU damals durchgesetzt, dann hätten sich Bücher wahrscheinlich nie verbreiten können, weil die gesagt hätten, so Gutenberg, du bist jetzt verantwortlich für alles, was da drin steht. Und wenn da irgendein Plagiat oder was auch immer gedruckt wird, dann wirst du zur Kasse gebeten. Der hätte wahrscheinlich seine Erfindung sofort wieder eingestampft. Das ist doch der Ansatz, den die gerade haben mit dem Internet. Ich finde, dieses Bild ist so passend. Es darf doch nicht bei der Bibliothek liegen, ob keine Ahnung, Thomas Mann von Hermann Hesse abgeschrieben hat.
Ja, aber das kann doch nicht
Aufgabe der Bibliothek
sein. Die Bibliothek ist jetzt der Unterschied, ist ja, dass die öffentliche Bibliothek kein Geld verdient.
Nein, es gibt keinen Unterschied.
Doch, es gibt einen Unterschied. Die Bibliothek verdient kein Geld.
Doch, sie verdient auch Geld. Ob das jetzt in der öffentlichen Hand liegt oder nicht, das ist ja, das spielt ja jetzt, wo das Geld dann hinfließt, was dort verdient wird, spielt da erstmal überhaupt keine Rolle. Es ist ja auch prinzipiell eine kommerzielle Einrichtung.
So, aber jetzt musst du die Verhältnismäßigkeiten ja mal ändern. Also du gehst jetzt in eine Bibliothek, da sind von den Büchern, die da stehen, sind, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig, 50%, wahrscheinlich sind es eher 70-80% Bücher, die zum Teil aus anderen Büchern Seiten zusammengestellt worden sind, Bücher aus Comicbüchern, die Bilder genommen wurden, ein bisschen verfremdet und so weiter und dann zusammengeheftet wurden. So, und in dieser Bücherei stehen also dann eben 80% der Bücher, die nicht originär von einem Autor geschrieben wurden, sondern im Prinzip die Werke anderer sind in Teilen zusammengesetzt, irgendwie neu. Und diese Bücherei nimmt für das Ausleihen jedes Buches einen Euro. Es ist nicht so wie jetzt in der Stadt zum Beispiel, du hast deinen Dings und das wird alles über die Öffentlichkeit finanziert, sondern die nimmt dafür Geld. Oder sagt dir, bitte hör dir gerade kurz einen Werbespot an und dann darfst du dieses Buch mitnehmen. Das heißt, sie hat ein finanzielles Interesse an. Die Verhältnisse sind ja ganz andere als in so einer Leihbücherei, die von der Stadt betrieben wird.
Aber das Grundprinzip ist doch das Gleiche, Michael. Das ist doch das.
Naja, aber Moment. Aber das Grundprinzip mag das Gleiche sein, aber tatsächlich hat doch die, in dem Fall die Bücherei, also sprich YouTube, ein wirtschaftliches Interesse daran. Die verdienen Milliarden und kümmern sich einen Dreck darum, was da passiert.
Aber das kannst du doch nicht damit lösen, dass du einfach alles wegfilterst, einfach alles wegsperrst.
Nein, dass du denen sagst, ihr müsst euch kümmern und wie ihr euch kümmert und dann
ist es genau das, was du sagst, dass damit hat man das Internet als solches nicht verstanden. Wenn man so rangeht und sagt, das muss alles gefiltert werden, das muss alles weggesperrt werden, alles, was hier unrechtmäßig hochgeladen, abgelohnt wird, was weiß ich, muss alles weg, gehört raus. Damit widerstrebe ich doch genau der Natur des Internets und das ist das, was du gerade willst. Also
nein, ich
krieg's nicht umgesetzt.
Nein.
Wahrscheinlich gehörst du auch zu den Leuten, die glauben, dass die Demonstranten bezahlt wurden.
Ach, der Umgang will, das ist ja der nächste Schwachsinn, ja. So, und interessant, dass ein CDU-Politiker da diese Verschwörungstheorien verbreitet, was ja sonst nur von Parteien am ganz rechten Spektrum passiert. Nein, nee, ich finde die Filter auch blödsinnig, aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, dass das die großen Plattformen eben nichts tun, um die Rechteinhaber großartig zu unterstützen oder wenig tun. Und das sind die, die das Geld verdienen, nämlich die großen Plattformen. Also muss es doch irgendwo eine Lösung geben und die Filter können auch nicht die Lösung sein, aber sie müssten theoretisch da Menschen dran setzen, die solche Fälle dann klären. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern da müssen ganze Hundertschaften theoretisch sitzen.
Ich glaube, das ist zum Teil jetzt schon so. Aber wir einigen uns darauf, das muss geklärt werden, aber geht wahrscheinlich nicht mit dieser Upload-Filter.
Da bin ich dabei, ja.
Na, siehst du, ist ja wunderbar.
So, du willst uns jetzt hier ausschalten, ne?
Wir wären gesperrt.
Ja.
Hab ein Interview gelesen diese Woche von Dieter Baumann, das ist dieser Olympiasieger, das ist der Zahnpastaläufer. Du erinnerst dich, Dieter Baumann?
Gemein, ja, alles nur, das bleibt hängen von ihm, die Zahnpasta.
Hatte eine riesensportliche Karriere und irgendwann hat sich auch immer extrem gegen Doping ausgesprochen, gesagt, ach, die müssen wir alle jagen, verfolgen und was weiß ich. Und dann plötzlich war er selbst der, ja, wahrscheinlich prominenteste Doping-Sünder, den Deutschland bis dahin hatte. Und er hat dann immer gesagt, die Zahnpasta, von ihm und seiner Frau oder Freundin damals, irgendjemand hat die Zahnpasta versetzt.
Ja.
Und er wollte immer Sportfunktionär werden nach seiner aktiven Karriere. Das war dann natürlich nach der Zahnpasta-Story vorbei. Nach der Zahnpasta-Affäre. Und deswegen, weißt du, was er jetzt macht? Der tourt durchs Land. Da ist Kabarettist, macht so eine Art Laufprogramm, absolviert während dieses einstündigen Programms irgendwie 10, 15 Kilometer auf dem Laufband. Also ich glaube, der steht dabei auf dem Laufband. Und sagt, er macht 50 Veranstaltungen im Jahr, mehr will er nicht, da kann er gerade so von leben, ist aber niemandem Rechenschaft schuldig, hat keinen Druck, hat keinen Stress und kommt so wunderbar klar mit sich und der Welt.
Ach, das ist ja spannend.
Dieter Baumann.
Und der reist mit seinem Laufband durch die Lande?
Ja, der reist mit seinem Laufband durch Deutschland.
Ist ja lustig, auf dem Laufband auf der Bühne stehen, das ist ja auch mal eine Aktion.
Spannend, ne?
Ja, wobei ich finde ja, alleine auf dem Laufband stehen ist schon langweilig, aber jemand anderen dabei zuzugucken, hätte ich jetzt noch langweiliger gefunden. Wenn die Leute für Eintritt zahlen, das gut finden, ja.
Spannend. Ich nehme an, dass da vor allen Dingen Läufer hingehen.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber das ist natürlich auch eine Zielgruppe. Du bist ja auch Läufer, also insofern, da muss man was für machen für die Läufer.
Ich habe jetzt wieder angefangen, ja, es geht wieder los. Was jetzt natürlich in Kombination mit der fleischlosen Ernährung auch irre schwer ist. Ich habe das Gefühl, es fällt mir schwerer.
Ich denke, die Läufer müssen immer Pasta essen. Und Pasta
ich glaube, ja, Pasta, wahrscheinlich Pasta mit Fleisch oder Schulspeisung, wie wir früher gesagt haben. Schulspeisung kennst du? War das bei euch auch so in Leverkusen? Wir hatten Schulspeisung, hatten wir immer Nudeln mit Tomatensoße und dann so Jagdwurstschicken. Jagdwurstscheiben, leicht angebraten und das war Schulspeisung, gab es zweimal die Woche. Und das ist, glaube ich, das ideale Läuferessen. Gab es das bei euch auch, Schulspeisung?
Nee, bei uns war die Schule nicht so lang. Bei uns war mittags zu Ende, deswegen gab es nichts zu essen.
Ach, das erklärt natürlich vieles drüben in Leverkusen.
Wahrscheinlich haben die euch dann schon direkt damit gedopt, dass die DDR auch so erfolgreich war im Sport, ne? Durch die Schulspeisung schon.
Apropos Schule, das ist auch sehr interessant, was ich gelesen habe. Und zwar ein dringendes Problem, existenzielles Problem der Menschheit wurde gelöst in diesen Tagen. Und zwar gibt's endlich ein Kinderauto, ein Babyauto von Bugatti. Kostet 30.000 Euro.
Ach, ein Schnapper. Ja.
Endlich. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Ding fährt. Bugatti für Nachwuchs kostet schlanke 30.000 Euro. Nicht zum ersten Mal, jawohl, ein schwerwiegendes Problem der Menschheit ist damit gelöst.
Ist das so ein Tretauto oder elektrisch oder wie fährt das?
Lass mich mal ein exklusives... Nee, ich glaube, das ist einfach nur zum Hinstellen.
Also es ist schon zum Hinstellen.
Groß, lebensecht, aber du kannst damit nichts machen.
Du kannst da nicht mitfahren und gar nichts?
Ja.
Also hier bei uns in der Nachbarschaft, der Junge, der hat so ein Auto, das ist so ein Selbstfahrauto mit Akku drin und so, da kann der selbst mitfahren, aber da läuft der Vater immer mit hinterher mit der Fernbedienung und der kann den Sohn dann woanders hinsteuern und der hat auch noch ein Autoradio drin, das heißt, wir hören den immer dudeln bei uns vorbeifahren.
Ach, wie geil. Kann er Podcast hören?
Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal nachfragen.
Okay,
aber wenn du über das Pupsen die ganze Zeit erzählst, wird er wahrscheinlich von den Eltern verboten, der Podcast.
Wir können ja auch pfeifen.
Ja, dann würde ich ihn auch verbieten.
So, wieder abgestellt. Hier, das Ding, der Bugatti für Kinder ist sogar klimafreundlich, weil tatsächlich er wird von einem E-Motor angetrieben. Ach. Ist doch großartig. Ein Bugatti, ein E-Mobil, ein Elektromobil. Bugatti 30.000 Euro für Kinder, sozusagen ein Snobby-Car. Ja. Kein Bobby-Car, ein Snobby-Car, kann man sagen.
Liebe Eltern, wenn ihr jetzt in Versuchung kommt, achtet drauf, ob es eine beiliegende Fernbedienung gibt, damit ihr den Junior im Zweifelsfall wieder zurückholen könnt.
Ja. Und ob das Ding ein Radio hat.
Ja, wichtig.
Ach ja, prima, Bugatti.
Toll, was es für Sachen gibt, die es in unserer Kindheit nicht gab. Stell mir vor, was aus uns hätte werden können, wenn mein Papa mich mit dem Auto durch die Gegend gefahren hätte, per Fernbedienung. Toll.
Kannst du dich noch an dein erstes Dreirad erinnern?
Also erstens, ich hatte ein Cat-Car. Und zwar so richtig, ich glaube, das habe ich auf dem Sperrmüll gefunden und mit nach Hause genommen oder irgendwie sowas war. Das wurde dann repariert von meinem Papa und dann fuhr das auch jahrelang mit mir herum. Und ich weiß aber nicht, ob die Geschichte wirklich so stimmt. Ich weiß aber, es gab ein Dreirad auch bei meinem Opa im Garten. Und letztens jetzt vor ein paar Wochen stand ich per Zufall nochmal in diesem Garten und guckte so über die Fläche und dachte, guck mal, du hast damals mit deinem Dreirad, bis du da hinten am Komposthaufen angekommen bist, hast du wirklich ewig gebraucht. Das war ein ganz, ganz langer Weg. Ja, das sind irgendwie so 30 Meter, schätze ich mal, maximal. Ach, noch nicht mal. So, das ist, wie sich die Welt verändert. Ne? Als Kind hast du große, weite Flächen gehabt und heutzutage bist du so beengt. Das ist der gleiche Garten.
Es ist Wahnsinn. Wie lange ist das her?
Bei mir 2 Jahre.
Wie lange?
Mit dem Dreirad. Ja, als ich da noch jung war mit dem Dreirad. Nein, ist natürlich also ein bisschen länger her.
10, 15 Jahre schon.
Ja, schätze ich mal so minimal. Wie gesagt, wir hatten ja nur 3 Räder. Wir hatten ja nicht mehr. Ja.
Weißt du, was ziemlich genau 6 Jahre her ist?
Nee.
Da hat David Cameron jetzt um diese Zeit zum ersten Mal laut über einen Brexit nachgedacht.
Ja, der Seppel.
Und hat eine mögliche Brexit-Abstimmung ins Gespräch gebracht bei den Briten. Und der Tony Blair, also quasi sein Vorvorgänger, der Vorvorgänger von diesem David Cameron, der hat gesagt, das ist alles wie in einer Mel Brooks-Komödie, wo sich der Sheriff einen Revolver an die Schläfe hält und sagt, wenn ihr nicht tut, was ich will, dann blase ich mir das Gehirn.
Ja,
das gehört ja zu den historischen Dummheiten.
Natürlich.
Ja, dass der britische Premierminister gesagt hat, wir lassen jetzt einfach mal über den Brexit abstimmen. Historische Dummheiten, wie man einige findet in der Geschichte. Das ist so wie der Feldzug von Napoleon gegen Russland.
Mhm.
Ist auch so eine historische Dummheit. Gibt's auch viele mehr Beispiele. Aber das kann man in etwa so vergleichen. Ja,
ja. Irre. Weil man gedacht hat, ach komm, wir machen das mal eben und dann hinterher ist die Welt viel besser und in Ordnung. Der hat ja nicht daran geglaubt, dass es tatsächlich dazu kommt, sondern der dachte, wir können dann hier die Leute im Land besänftigen und wir haben gezeigt, ach, wir hören aufs Volk und zum Dritten können wir der EU noch die Pistole vor die Brust halten oder uns selbst an den Kopf, das Bild ist super, und dann sagen, pass auf, ihr müsst uns noch mehr Geld geben.
Ja, und dann hast du natürlich vollkommen recht, dann kommen die Leute jetzt auf den Plan, die diesen postimperialen Größenwahn pflegen, ja, die sich ja jetzt unheimlich bestätigt sehen, also diese Brexiteers, sagt man so, und also es ist unfassbar, was da abgeht.
Wie viele Verträge haben sie jetzt ausgehandelt? Also sie haben ja gedacht, ach, wir können die ganzen Verträge, die es mit der EU gibt, die schreiben wir einfach um auf das große Königreich Großbritannien. Wir sind ja auch im Commonwealth, wir haben ja immer noch Länder irgendwo, Kanada und sonst was. Und wir überschreiben einfach alle diese Verträge von der EU auf uns und dann geht das so weiter. Und was haben sie jetzt? Ich glaube, die Färöerinseln, mit der Schweiz haben sie sich geeinigt, Aber ansonsten nur noch mit 5 anderen Ländern oder so, die kriegen das nicht auf die Reihe, weil der Rest der Welt natürlich, die Chinesen sagen auch, pff, wer seid ihr denn? Ach nee, ihr kriegt doch nicht bessere Konditionen als die Europäische Gemeinschaft. Ja, das funktioniert nicht.
Aber es ist doch irre, dieses Hin und Her, oder? Es ist doch irre, welches Gefühl die Briten haben, das Volk jetzt haben muss, die ja wahrscheinlich auch immer intuitiv davon ausgegangen sind, dass sie in guten Händen sind. Ja, macht man ja so ein bisschen. Ja, man denkt, okay, die da oben, die passen schon auf, dass es so die ganz großen Katastrophen einfach nicht geben kann. Die gucken schon, dass das Schiff, dass die Viking Sky jetzt nicht aufs Riff läuft. Und es passiert trotzdem. Es passiert immer wieder, dass die eben genau vor der Küste liegen und dann müssen alle britischen Rentner evakuiert werden. Es ist doch irre, oder?
Ja, das ist aber das Schöne in der Geschichte.
Ist die May noch im Amt?
Ja, noch. Also jetzt hat sie doch angeblich, wir haben heute Montag und gestern am Sonntag, glaube ich, hat sie doch irgendwie eine Revolte verhindert. Ihr Kabinett wollte doch angeblich da putschen. Und das hat sie aber alles nochmal unter Dach und Fach bekommen. Ja, aber das ist ja so, das sind ja alles keine dummen Menschen, die da sitzen. Das kann man ja noch nicht mal unterstellen, dass die alle einfach blöd wären. Aber tatsächlich, es gibt halt unterschiedliche Anschauungen, wie man vielleicht am besten das Beste fürs Land rausholt, wie man am besten durchkommt und da können sie sich nicht einigen. Und tatsächlich weiß man ja auch noch nicht. Die Geschichte wird zeigen, was dann hinter der richtige Weg war.
Ist immer so einfach, jetzt von außen zu sagen, das Beste für das Land wäre, man gibt die Entscheidung einfach zum Volk zurück und sagt, die soll nochmal abstimmen. Das klingt immer so ein bisschen komisch, so ein bisschen überheblich, ja, wenn man das von außen. Aber es ist jetzt am letzten Wochenende aktuell, ich glaube, über 1 Million Menschen in London wieder auf der Straße gewesen, für eine neue Abstimmung. Es gibt eine Petition im Internet, wo auch weit mehr als 5 Millionen Briten jetzt schon eben für eine Neuabstimmung unterzeichnet haben. Das ist schon spannend.
Ist schon ordentlich, aber wenn man sich überlegt, dass das Land 60 Millionen Einwohner hat, sind 5 Millionen natürlich auch nur ein kleiner Teil, ne? Und es gibt immer noch sehr viele. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Abstimmung ausgehen würde. Es gibt immer noch sehr, sehr viele, die sagen, Mensch, ihr habt uns den Brexit versprochen und jetzt macht endlich mal, es wird Zeit.
Mhm. Tja. Naja, jedenfalls erinnert das alles ein bisschen so an Monty Python. Ja, kennst du so Monty Python?
Herrlich. Also ein bisschen sehr abstrus alles, ne?
Das Leben des Brian.
Ja, vor allem mein Lieblingsfilm. Diese
Ehe. Kennst du den?
Das Leben des Brian, natürlich, aber ewig nicht mehr gesehen.
Ja, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nee, ich dachte bloß gerade, dieses, was uns ja auch nervt jetzt hier als Resteuropäer, dass es ja immer wieder die gleichen Drehungen sind. Also es passiert ja nichts Neues, sondern die Briten kommen immer wieder an und sagen, wir verhandeln mit der EU. Die EU sagt, ja, wir haben doch schon alles hier, ihr kriegt nichts Neues. Und dann gehen die Briten wieder nach Hause und dann kommen sie wieder zurück und sagen, ja, wir verhandeln nochmal mit euch. Und so langsam möchte man ja auch einfach, dass sie immer weg sind.
Sag mal, gibt's nicht irgendwas Erfreuliches? Micha, kannst du nicht mal ein bisschen Spaß machen? Ein bisschen Frühling, ein bisschen lebensbejahend. Alles so Themen, die so runterreißen, ja? Hier fleischlose Ernährung und Upload-Filter.
Du hast doch damit angefangen.
Und Brexit und, ach,
diese ganze. Doch, es gibt noch eine gute Geschichte.
Und dann noch Adel Tawil.
Ja, das zu allem Überfluss ist der Soundtrack von Adel Tawil bei allem. Nein, noch eine schöne Geschichte und da denke ich mir, ach, guck mal, moderne Zeiten, ohne die wäre das nicht passiert. Hast du das von dem Mann mitbekommen, der in Hamburg in der Elbe trieb und der gerettet wurde?
Nee.
Der war wohl auch ein Rentner in dem Fall. Vielleicht ist er von der Viking Sky auch schon runtergefallen vorher. Nein, also tatsächlich, der trieb bei Hamburg da rum und der wurde gerettet, weil ein Mann irgendwo zu Hause am PC saß, auf seinen Computer guckte und sich so eine Webcam angeguckt hat. Weißt du, so Wasserbilder macht man ja manchmal, ne? Ja. Und da sah der irgendwo, dass ein Mann da rumtrieb. Man fragt sich, es war 4 Uhr in der Nacht, dass der das gesehen hat. Und tatsächlich, weil der das beobachtet hat an seinem heimischen PC, ist die Feuerwehr raus und die haben den Mann retten können.
Großartig, toll, großartige Geschichte. Und was sagt uns das jetzt? Stell dir mal vor, dieser Mann in seinem Todeskampf dort in der Elbe, dieser arme Rentner, ja. Das Letzte, was ihm vielleicht in den Kopf gekommen wäre, Adel Tawil, und er hätte gepfiffen.
Hätte die Webcam abgeschaltet.
Was wäre passiert? Die Webcam wäre abgeschaltet worden, ja, in irgendeinem Upload-Filter hängen geblieben und der arme Rentner wäre in der Elbe ersoffen. Und so ohne Upload-Filter ist er gerettet. Was für eine schöne Geschichte, was für eine schöne Metapher. Micha, es ist ja so, als hätten wir das einstudiert.
Ja, und so schließen sich alle Kreise. Weißt du, der 70-Jährige, der seine Frau verlässt, also bei den Gottschalks, der 70-Jährige, der eine Elbe treibt, aber zum Happy End kommt, dank des Internets und nicht wegen des Internets, toll.
So schließen sich die Kreise und so schließt sich dieser Podcast in dieser Woche. Micha sagt, liebe Grüße an deine Mama.
Werde ich ausrichten.
Ja, unsere Hörerin übrigens. Ja. Oder hast du jetzt noch einen dringenden gespielten Witz oder heben wir uns
den? Einen dringenden nicht, nee. Ich bin mir vor allem, den ich jetzt noch hätte, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den nicht schon mal gemacht haben. Deswegen lassen wir den besser weg.
Sag mal ganz kurz.
Der mit dem Nachbarn, wo gefragt wurde, wo der Nachbar eigentlich hin ist?
Wo der Nachbar hin ist.
Hatten wir den schon mal gemacht?
Nee, wir spielen mal schnell durch.
Ja, dann spielen wir mal kurz durch.
Ja, wir spielen mal durch, ja. Ich bin der Nachbar.
Der Nachbar ist ja, es geht nicht um den. Wir müssen uns unterhalten über den Nachbarn. Also,
ach, der Nachbar ist weg, der treibt in der Elbe.
Sozusagen, nee. Ja. Also, warte, jetzt muss ich wieder die Rollen aufteilen. Du musst fragen, wo ist eigentlich der nervige Nachbar geblieben? Er ist schon lange nicht mehr gesehen, ne?
Ja, okay. Alles klar. Okay, gehst du, was jetzt oder?
Nee, mach mal, frag mal.
Wie? Ach, wir sind jetzt schon im Gespräch.
Wir sind schon im Gespräch, ja.
Ja, du musst schon anfangen, sonst kann ich die
Rolle nicht anlegen. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Irgendwie. Mir kommt ja so bekannt vor, der Witz. Gut, dann bist du die Ehefrau, die mich fragt, wo ist denn der nervige Nachbar? Du bist wieder die Frau.
Ich bin die Frau.
Ja, letzte Woche war es die ganze Zeit über Julia. Ja. Die Stimme ist geübt und geölt, also bist du jetzt wieder die Frau.
Ich habe so vernichtende Kritiken bekommen.
Ja?
Von unserem Jens, ja, von unserem Jens Umbreit übrigens, hier unser Sportexperte.
Ja. Weil deine Rolle mies angelegt war.
Nein, eigentlich hat's ihm gefallen. Eigentlich hat's ihm ganz gefallen.
Ja. Also vernichtend, aber gefallen.
Der Jens, der übrigens auch einen großartigen Podcast anzubieten hat, das möchte ich ja mal sagen. Und zwar geht's ums Kochen. Guck mal bitte schnell auf unsere Homepage, Micha, wie der Podcast vom Jens heißt. Machen wir schnell. Ist mir jetzt spontan entfallen. Jens, das ist jetzt keine Missachtung. Im Gegenteil. Ich bin von den Inhalten immer so geplättet. Das ist wie mit richtig guten Filmen, Jens, wenn du uns jetzt hörst. Ja, wenn ich einen richtig geilen Film sehe oder ein richtig geiles Buch lese, dann vergesse ich immer, wie es heißt.
Ist das nicht schwarz-gelb gekocht?
Ja!
Ja, natürlich!
Ja, natürlich! Schwarz-gelb gekocht. Jens, also das muss man hören, ja. Also deiner Mutti als Userin und vielleicht noch den Freunden der Mutti, die das jetzt hören, geht da mal rein, hört euch das mal an. Gibt's uns schon auf Spotify? Ich glaube nicht, oder?
Nee, Spotify nicht, nee.
Der Jens hat gesagt, er ist jetzt auf Spotify und das bringt was. Er sagt, es bringt was.
Wie jetzt? Ja. Jetzt geben wir alle die drei Hörer, die wir haben, und meine Mutti geben wir ab an Jens.
Ja, aber die holen wir ja wieder zurück nächste Woche. Ach nee, jetzt erstmal mit dem gespielt. Wie sind wir denn jetzt auf den Jens gekommen eigentlich?
Weil du gesagt hast, dass der Jens entrüstet, aber fasziniert war.
Von der Julia. Entrüstete Faszination, das trifft's, glaube ich. Ja, von der Julia. Okay, also ich bin jetzt die Nachbarin.
Deine Julia hatte auch so einen gewissen erotischen Reiz.
Ja, durchaus.
Ich vermute auch, der Jens wird da schwach geworden sein, wie so viele andere.
Möglicherweise. Ja. Jetzt pass mal auf, wie ich deine Ehefrau spiele.
Du kannst auch die Julia sein, die jetzt gerade den Romeo fragt.
Nee, aber ich bin doch jetzt deine Frau.
Du bist jetzt meine Frau, genau.
Ich bin deine Frau. Wir sitzen jetzt zu Hause im Wohnzimmer oder wo sind wir?
Wir sind ein heteronormatives Paar, also Mann und Frau. Und du fragst mich jetzt, wo denn...
Wir gucken gerade Wetten, das oder so.
Wir könnten auch einfach mal ein lesbisches Paar sein. Wir machen jetzt mal zwei Frauen. Warum eigentlich nicht moderne Welt, da ist das auch mal so.
Wir sind ja durchgegendert hier.
Ja, richtig. Obwohl bei der
ich weiß immer nicht, wie man das sagt. Heißt es durchgegendert oder durchgegendert?
Ach, das ist ein blödes Wort. Durchgegendert ist so dämlich. Das ist so. Damit nimmt man es nicht ernst. Nö, aber es ist doch normale Welt. Nicht wie bei Pizza Restaurante. Letztens den Werbespot von Dr. Oetker. Männer, die Pizza machen. Drei Männer. Für wen machen sie es? Für drei Frauen. Ist doch langweilig. Richtig, ist doch nicht moderne Welt.
Deswegen, wir sind jetzt zwei Lesben. Ja. Du bist die Erika, ich bin die Ingrid.
Meinetwegen, so ist das.
Wunderbar. Wir gucken gerade, was gucken wir denn? Wir gucken. Was gibt's denn? Was gucken denn lesbische Frauen?
Bob der Baumeister. Nein.
Sportschau. Wir gucken Sportschau. Wir gucken Sportschau.
Wir erfüllen das Klischee. Meistens ist es tatsächlich so. So.
Entschuldigung, muss ich kurz. So, du fängst an. Also du bist der Stichwortgeber.
Ja, du musst fragen, wo ist eigentlich der nervige Nachbar, von dem du letzten, der ist doch, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
So, ja, du musst aber das Gespräch erstmal anfangen. Du musst erstmal beginnen.
Ja, aber ich habe die Pointe hinterher. Deswegen, sonst müsste ich die Pointe jetzt verraten.
Ja, aber du kannst ja jetzt irgendwie ganz kurz...
In der Sportschau.
Du kommentierst jetzt einen Beitrag in der Sportschau.
Ist das Sportschau, ja, ne?
Du Liebling.
Ja?
Liebling, mach mal leiser, Liebling.
Was ist denn los?
Ja, sag mal, was ich dich schon lange fragen will, die ganze Woche über, dieser nervige Nachbar, dieser Kleine, wo ist der denn eigentlich?
Der ist im Garten.
Du klingst doch jetzt nicht wie eine Lesbe.
Ja, ich kann doch nicht die Busfahrerlesbe jetzt machen mit dem.
Ach so.
Der ist im Garten. So, die Baumarktlesbe. Ja. Nein, wir sind jetzt nur ein normales Frauenpaar, ein durchschnittliches. So, der ist im Garten.
Meinst du jetzt hier mit Zickzack und so?
Wie Zickzack?
Zickzack, weil der im Zickzack springt? Nee, das meinst du nicht.
Nee, der ist im Garten.
Der ist im Garten. Dann musst der Nachbar, der ist, was?
Dann,
und,
dann,
aha, aha, was? Dann was macht denn der im Garten? Es regnet doch.
Nee, du müsstest jetzt eigentlich fragen, wo denn genau?
Okay.
Okay.
Ja.
Also, wir fangen nochmal von vorne an.
Ja, wir fangen an. Doch, Liebling, mach doch den Scheiß mal leiser.
Okay, wieso? Was ist denn los? Liebling,
was ich dich schon ewig fragen wollte, sag mal, dieser nervige Nachbar, dieser hetero, dieser unausstehliche Klein, wo ist denn der eigentlich?
Der ist im Garten.
Ach, im Garten? Mhm. Ja, aber wo denn da?
Naja, ein bisschen graben musst du schon.
Aha. Wie, ein bisschen graben?
Ein bisschen graben musst du schon.
Ach, und das ist der Witz, oder soll
ich
jetzt noch was sagen?
Du verstehst die nie, ne?
Was?
Du verstehst diese Witze nie.
Ja, doch, ich verstehe schon.
Du gehst in deiner Rolle immer so auf, dass du den Witz hinterher nicht verstehst.
Aber ich finde es nicht lustig.
Natürlich ist der Witz. Nein, das ist doch nicht witzig. Ich glaube, wir hatten den schon mal und du hast ihn beim letzten Mal schon nicht verstanden.
Dann versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal, ja?
So, Mama, wir beide verstehen uns.
Tut mir leid,
ja,
Mama.
Ja.
Tut mir
okay.
auch leid, ja.
So.
Ich glaube, aber es war gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht.
Nee.
Also insofern, ja.
Wir hatten alles drin. Das war ein integrativer Witz, der böse war mit Hetero-Nachbarn, aber.
Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Nee, Mama, das seht ihr ja an eurem Sohn.
ist die Frage, ob der gut gemacht war.
Ihr hattet zweifelsfrei die besten Absichten.
Ja.
Und jetzt spielt er,
Schlechte Witze
im
Radio.
Gut.
Genau.
Micha, wir hatten uns ja gerade schon verabschiedet, also nochmal auf eine wunderschöne Woche.
Wir nehmen uns vor, nächste Woche wird's besser.
Ja, haltet bitte den Kopf über Wasser.
Das auch. Und wenn von oben irgendwo ein Seil von einem Hubschrauber kommt, greift es. Lasst euch retten.
Was für eine Botschaft. Mhm. Wahrscheinlich waren wir eh rausgefiltert.
Wahrscheinlich ja. Ich glaube eher wegen der Sportschau-Melodie.
Okay, ja, das kann
sein. Nicht Sportschau, das war aktuelles Sportstudio, was ich gemacht habe, oder?
Also bleibt sauber.
Tschüss.